فضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في لبنان في بلاد الشام، يسر أمورهم واقض حوائجهم وأهلك أعداءهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 25 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبطتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلوك بي خطاه إن هند بلت نم على غامة نمام هاتسين وفيد نزيغنا في إلي جنتم وفيد محمد صلى الله عليه وسلم وفيد نزيغنا في إين وصنع جفعتم und all diejenigen, die in Folge leisten werden bis zum nächsten Tag, liebe Geschwister im Islam. Ich heiße euch alle damit herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Sheikhs Fadil Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 125. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم. هذا البلاغ بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن قضية الأمر والنهي، وعن ضوابطها، وعن آدابها، وانتهينا إلى تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم، أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. ودلل على هذه التبصرة بآيات من سورة آل عمران بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى حتى الآية الخامسة بعد 100 الأولى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففرغنا من شرح هذه الآيات إلا الآية الأخيرة، ما زلنا معها، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبدأنا نتكلم عن خطورة الفرقة والاختلاف، وبينا أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، اختلاف محمود واختلاف مذموم. أما المحمود هو ما كان بحثا عن الحق بدليله كالمناظرات والمناقشات العلمية بين العلماء وطلاب العلم في المسائل التي مصدرها اجتهاد وصولا للحق. النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف المذموم المنهي عنه شرعا، وهو القائم على الهوى وعدم البحث عن الحق، لكنه مراء وجدال، وهذا هو الممنوع المذموم. وتكلمنا عن آداب الاختلاف في الإسلام، وذكرنا جملة من الآداب في هذا اللقاء مع أدب جديد من آداب الاختلاف، هذا الأدب بعنوان ينبغي عند الاختلاف أن نقدم الأصول على الفروع، أن نقدم الأصول على الفروع، لأن الأصل هو المصدر الذي تبنى عليه سائر الأحكام، فلا بد أن نرد كل اختلاف وكل نزاع إلى الأصول. فإن ناقشنا أحد في الفروع بدأنا بالأصول أولا ثم نثني بالفروع لضبط الأمور وضبط الاختلاف. لذلك قال تعالى مبينا أنه عند النزاع لابد من الرد للأصل، فردوه إلى الله والرسول. يعني عند النزاع بنرجع لأصولنا الكتاب، صحيح السنة، الإجماع، ودي المصادر الثلاثة المعصومة التي لا يتطرق إليها نقص أو خلل في أي نزاع. ارجع للقرآن، ارجع لصحيح السنة، ارجع لإجماع الصحابة، فيستقيم لك الفهم. وكل من نزعك أو ناظرك لابد قبل أن تناظر أن تحدد الأصول التي نرجع إليها عند الاختلاف، لأن تحديد الأصل يضبط المسألة، وهذا ما سوف نقف أمامه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie bereits erwähnt, liebe Geschwister, sind wir weiterhin bei dem Buch des Scheichs Farid al-Ansari mit dem Titel Die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir haben gesagt, dass dieses Buch sich unterteilen lässt in verschiedene Botschaften, die man zu überbringen hat. Wir sind bei der fünften Botschaft, und zwar geht es darum, der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten, basierend auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Surat Ali Imran. Beginnend ab Vers 102 sagt Allah Azza wa Jal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben uns die Verse chronologisch angeschaut, nacheinander jeden Vers erläutert, warum er offenbart worden ist, was es mit dem Vers auf sich hat. Dies ist jetzt natürlich einige Vorträge in der Vergangenheit. Diejenigen, die diese Vortragsreihe fleißig mitverfolgen, haben das mit Sicherheit auch alles mitbekommen und konnten da ihren Nutzen daraus ziehen. Wir sind nach wie vor am Vers 105, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Auch über diese Thematik haben wir ausführlich gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet es denn, auseinanderzugehen. Und im Umkehrschluss natürlich auch nochmal die Wichtigkeit verdeutlicht, was es denn bedeutet, zusammenzukommen. Und wir haben gesagt, dass die Jama'a, die Gemeinschaft, ist eine Barmherzigkeit. Und deswegen sollte der Muslim und die Muslima immer wieder diese Gemeinschaft suchen und nicht uneinig werden oder strittig werden oder auseinandergehen. Wir haben über die Gründe gesprochen, warum es denn dazu kommt, dass Menschen nicht in diese Gemeinschaft kommen und uneinig wurden oder uneinig nach wie vor werden. Natürlich ist ein nicht unerheblicher Grund dafür, dass man sich selbst spaltet, beziehungsweise dass man selbst diesen Weg eingeschlagen hat, dass man nicht zu dieser Jama'a möchte oder dass man den Weg der Religiosität verlassen hat oder ähnliches. Das ist natürlich auf jeden Einzelnen zurückzuführen und jeder trägt die Verantwortung für sein jeweiliges Handeln. Wir haben aber explizit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wenn man uneinig wird, und hier gilt es zu unterscheiden, wie bereits erwähnt, uneinig oder sich zu spalten, weil man sich selbst quasi von dieser Jama'a verlassen hat oder abgespaltet hat, oder aufgrund von religiösen Meinungsverschiedenheiten. Und speziell darüber haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Was sind denn religiöse Meinungsverschiedenheiten? Das ist eine Thematik, die jeden von uns betrifft. Jeder von uns, egal welcher Altersgruppe oder ähnliches, jeder ist von dem Ikhtilaf, der Meinungsverschiedenheit betroffen. Warum? Weil eben so viele Menschen aufeinanderprallen und der eine kennt es so und der andere kennt es so und so weiter und so fort. Und so entstehen Meinungsverschiedenheiten. Aber auch Meinungsverschiedenheiten auf höheren Ebenen, wie beispielsweise unter den Gelehrten, unter den Großgelehrten, auch da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und bei diesem Aspekt gilt es zu verstehen, dass es grundsätzlich gar nicht gewollt ist, oder ich sag mal so, dass auch diese Meinungsverschiedenheit eine Barmherzigkeit ist. Weil im Islam gibt es grundsätzliche Themen, über die es keine Meinungsverschiedenheit gibt oder geben sollte. Grundsätzliche Themen der Glaubenslehre, der Glaubensgrundlage. Aber dass es Meinungsverschiedenheiten gibt in Ausführungen mancher Angelegenheiten des Fiqh oder ähnliches, das ist eine Sache, die hat es schon immer gegeben, die gibt es und die wird es auch immer geben. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wie man eben mit solchen Meinungsverschiedenheiten umgeht. Wir haben darüber gesprochen, welches Benehmen man an den Tag legen sollte, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, wenn es um Spaltung geht. Und auch da haben wir darüber gesprochen, dass es eine gute Meinungsverschiedenheit gibt und dass es die Meinungsverschiedenheit, die auf Wissen basiert, Auslegung von verschiedenen Aussagen des Propheten oder ähnliches, das ist eine Meinungsverschiedenheit, die ihre Daseinsberechtigung hat, die legitim ist, die daseinsberechtigt ist. Und es gibt die Meinungsverschiedenheit, die dem gegenübersteht. Und zwar sind das Meinungsverschiedenheiten, die darauf beruhen, nicht aufgrund von Wissen oder theologischem Know-how oder ähnliches, sondern die darauf beruhen, auf Neigung der eigenen Nefs oder Spaltung oder weil man selbst Dinge aus Sicht der Hochmut oder Ignoranz oder ähnliches anders bewertet, als es die Leute mit dem Wissen. Und das ist die Meinungsverschiedenheit oder die Uneinigkeit, die es zu verurteilen gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn es um die Meinungsverschiedenheit geht, dass man gewisse Arten des Benehmens an den Tag legen sollte. Oder, wenn wir es anders formulieren, Leitsätze, Leitfaden, wie man mit Meinungsverschiedenheit umgeht. Heute wissen die Teiler, ein weiterer Grundsatz, den wir besprechen, wenn es um den Ikhtilaf geht, dass man jegliche Arten des Ikhtilaf zurückführen sollte an den Ursprung der Religion. Und das basiert auf der Aussage Allahs im Koran, der in der sinngemäßen Übersetzung sagt, und wenn ihr in einer Sache unein seid, dann bringen sie zurück zu Allah und seinem Gesandten. Das bedeutet, dass wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht in religiöser Hinsicht, dass man diese zurückführt zu Allah und seinem Gesandten, sprich dem Koran und der Sunna. Das natürlich bei Meinungsverschiedenheiten, die auf Wissen basieren, aber auch alltägliche Dinge, wie im alltäglichen Leben, Meinungsverschiedenheiten oder ähnliches oder Streitigkeiten, sollte man diese immer zurückführen an den Ursprung der Religion, an den Grundsatz der Religion, an den Grundboden der Religion, was in diesem Fall sowohl der Koran als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, und das ist das, worüber wir heute ein bisschen ausführlicher reden werden, wenn man eben eine Meinungsverschiedenheit in religiöser Hinsicht hat, sollte man diese immer an einen gewissen Maßstab nehmen. Und der Maßstab ist Al-Quran, die Worte Allahs, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Ijma' al-Sahaba. Das heißt, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und selbst wenn diese eine Mehrdeutigkeit zulassen, dann sollte man sie zum Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückführen.
فمثلا وأنتم تعيشون في الغرب قد يتعرض الكثير منكم لكثير من الشبهات إذا كان في محيط العمل أو غيره. كذلك يأتينا بعض الملحدين وغير المسلمين بكثير من الشبهات ويريدون الرد على تلك الشبهات. يجي لك مثلا واحد لا يؤمن بالله ولا بالبعث ويجي يقول لك أنا معترض على فكرة تعدد الزوجات في الإسلام، أنا معترض على فكرة حجاب المرأة، أنا معترض على كيت وكيت وكيت. كلام جميل، هذه كلها فروع من حجاب المرأة، فرع. كذلك تعدد الزوجات فرع. أنا عندي أصل هو الإيمان بالله أولا. فنبدأ نناقش في قضية الأصل أولا، هل أنت مؤمن بإله أم لا؟ لأنك إن آمنت بالإله واتبعت الإسلام أنت مش محتاج تسأل عن تلك الشبهات، لأن الأصل هيغنيك عن هذا كله. لأنك إن عرفت ربك وأن من أسمائه الحسنى أنه العليم وأنه الحكيم وأنه الرحيم، إذن يقدر بعلم ويشرع بحكمة ورحمة. إذن أي تشريع يأتي عن هذا الإله العظيم المتصف بهذه الصفات فمناطه الخير، فإذا أمر أمر بخير، وإذا نهى نهى عن شر، وإذا شرع وأخبر بحكمة جل جلاله. فأنت مش محتاج تسأل عن الفروع. ليه؟ إذا انضبط عندك الأصل. فنبدأ نناقش في الأصل أولا، نعرف بالله أولا، هذا الإله العظيم الذي خلق، هذا الإله العظيم الذي رزق، الذي أعطى ومنح، هذا الإله الذي يتصف بالرحمة، إن أذنبت وعدت إليه قبلك وبدل سيئتك إلى حسنة. ونبدأ نتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلال. هذا الإله الذي خلق يستحق أن يعبد، دي مسلمة، خلق إذن يعبد. لذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويدلل لك على أسباب عبادته، فيقول بعدها الذي خلق لكم الله. شوف كل بقى لكم في معرض الميم دي بقى كلها، بعد أن قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، أدي خلقه وتمهيد، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف أجعل ندا لمن خلقني ورزقني فأصرف العبادة لغيره؟ أي أنني وقعت في الظلم الكبير العظيم عندما صرفت الحق لغير مستحق. لذلك قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه ظلم؟ لأن العبودية حق لمن خلق، حضرتك صرفتها للمخلوق، يبقى وقعت في إيش؟ في الظلم المبين، ودي قضية خطيرة. لذلك رتب الله الأمن على التوحيد والخوف على الشرك، ودي قضية لازم يفهمها المسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بمفهوم المخالفة الذي أشرك وما آمن وتلبس بالشرك والظلم الكبير، فهذا لا يكون له الأمن أبدا، يظل خائفا مترقبا. فإذا الإيمان والبعد عن الشرك سبب الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة خافوا من الآية دي، اعتقدوا أن الظلم بإطلاق يعني يشمل بقى المعاصي والذنوب، وكلنا ذلك الرجل نقع في المعاصي والذنوب. فأتوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك، اقرأوا قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود هنا الشرك مش المعاصي اللي هي دون الشرك. فإذا لازم نتوجه للأصل أولا. ولذلك حتى في مقام الدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وجهنا لذلك في الصحيح حديث عبد الله بن عباس، عندما بعث النبي معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده الأصل، إن إذا وجد الأصل خلاص الفروع كلها مسلمات. فإن هم أطاعوا لك في ذلك خلاص بقوا مأمنوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا الإله الذي وحدتموه وعرفتموه بأسمائه وصفاته أمركم بكيت وكيت وكيت، خلاص يبقى سمعنا وأطعنا مدام في إيمان. ما هو المؤمن عنده التسليم. رضي الله عن عمر الفاروق عندما وقف أمام الحجر الأسود معلما للأمة يخاطب الحجر: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل وقال: هكذا فعل النبي، عشان يعلمنا الأدب. ده أدب التسليم، مدام الأمر جاء عن الله أو عن رسول الله سلم وافعل واعلم أن الخير فيه حتى وإن لم تفهم ولم تدركه أنت بعقلك. ليه يا إخوة؟ لازم لكل عبادة من حكمة قد يعلمها البعض وقد تخفى عن البعض. وحتى في باب الأحكام الله علل بعض الأحكام وأخفى علل بعض الأحكام عشان يستخرج من العبادة دي. طيب يترجم عشان ما نطولش، تاخد فقرة فقرة عشان المسائل دي فيها تفصيلات وانا شايفه كده، ها فناخده حتة حتة.
Was wir erwähnt haben, liebe Geschwister, in Bezug auf den Ikhtilaf, dass es zurückzuführen ist auf zu Allah und seinen Gesandten. Man kann sich das allgemein so vorstellen, dass egal was man hat an Meinungsverschiedenheit, dass man immer zurückkehren sollte zur Basis. Und der Basis oder die Basis in dem Zusammenhang ist der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch in Bezug auf gottesdienstliche Handlungen. Und, der Sheikh hat ein paar gute Beispiele dafür gegeben. Hierzulande, und es ist selbsterklärend, dass man mit vielen Völkern, mit vielen Kulturen, mit vielen Nationalitäten zusammenkommt und ebenfalls auch mit vielen Anhängern verschiedener Religionen zusammenkommt. Und so ist es ganz normal für einen jeden Einzelnen von euch, die Jugendlichen wahrscheinlich mehr als die Älteren, dass man immer wieder in Diskussionen kommt. Beispielsweise, man wird in der Schule gefragt, als Muslima, praktizierende Muslima, warum man den Hijab trägt, oder im Falle des Mannes, warum man dieses oder jenes tut oder wie auch immer. Und oftmals sehen wir, und diese Erfahrung hat mit Sicherheit jeder von uns schon mal gemacht, auch früher zu Anfängen, als er angefangen hat zu praktizieren und vielleicht nicht so ganz genau gewusst hat, wie er mit solchen Dingen umzugehen hat. Aber auch solche, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Meinungsverschiedenheiten, auch wenn es nur lediglich vielleicht in Form von Diskussionen sind, dass man diskutiert mit seinen Klassenkameraden, mit seinen Studienkollegen oder wie auch immer, wenn es um religiöse Aspekte geht und diese Person eine nicht religiöse Person ist oder eine Person, die einer anderen Religion angehört. Und hier ist es wichtig, auch hier diese Grundregeln des heutigen Abends zu verfolgen, egal um welche Meinungsverschiedenheit es geht oder Diskussion in religiöser Hinsicht, dass man sie immer wieder zurückführt zur Basis der Religion. Und das ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du als muslimische praktizierende Schwester nach deinem Hijab gefragt wirst von einer Person, die vielleicht überhaupt kein Wissen hat über die Religion und überhaupt selbst nichts mit Religion zu tun hat, dann wird es dieser Person schwer fallen, zu verstehen, warum du den Hijab trägst. Oder man wird gefragt, ja, warum betest du 5-mal am Tag? Es gibt natürlich manche, die trotzdem, wie man sagt, open-minded sind, die die Thematik verstehen werden. Aber grundsätzlich ist man oftmals im Leben von Leuten, die diese Sache wahrscheinlich weniger verstehen oder nicht so gut verstehen. Das heißt, man wird gefragt als praktizierender Muslima, warum betest du, warum trägst du den Hijab als praktizierender Muslim, warum macht ihr dies oder jenes, warum fastet ihr? Und dann die berüchtigte Frage, noch nicht mal Wasser? Und dann sagst du, ja, noch nicht mal Wasser. Und das wiederholst du das ganze Jahr und immer wieder. Wenn wir diese Diskussion nehmen, dann können wir sie natürlich sehr flach führen und sagen, ja, wir machen das, weil wir praktizierend sind und so weiter und so fort. Aber der Grundsatz ist eigentlich, dass man solche Diskussionen immer dahin lenken sollte, was eigentlich die Basis ist, was dich eigentlich antreibt, zu fasten, obwohl es vielleicht warm ist, und du verzichtest auf Essen und Trinken, und was dich vielleicht als praktizierende Muslima antreibt, dir ein Kopftuch anzuziehen, obwohl du vielleicht schönes Haar hast, du bist vielleicht hübsch, du möchtest das eigentlich am liebsten zeigen, du magst es, dich aufzuhübschen und so weiter und so fort, und trotzdem gehst du aber hin und bedeckst dich und bedeckst dein Haar und deine Schönheit und so weiter und so fort. Und diese Diskussion sollte man immer wieder versuchen zurückzuführen, wie bereits erwähnt, zur Basis der Religion. Das heißt, dass man einen Glauben hat an Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum. Barakallahu fi.
Kleine Minderheit an der Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich pausiere lieber. Dass man diese Diskussionen immer wieder zurückführt zum eigentlichen Antrieb, warum man das macht. Und das ist der Glaube an Allah. Das ist der Glaube an Allah. Wenn du mit einer Person redest, die nicht daran glaubt, dann ist es wichtig, das näher zu bringen. Du, ich mache diese Tat aufgrund dessen, aufgrund des Glaubens an einen Herrn, weil ich fest daran glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der mich und dich erschaffen hat und der uns erschaffen hat, damit wir ihm dienen. Und diese Welt ist vergänglich und ich glaube fest daran, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Ich glaube nicht daran, dass wir zufällig entstanden sind, sondern ich glaube daran, dass es einen Herrscher, einen Lenker gibt, der dich und mich erschaffen hat. Ne, basierend auf der Aussage Allahs, die in Surat al-Baqarah erwähnt, O ihr Menschen, und hier sagt Allah azza wa jalla, O ihr Menschen, er sagt nicht, O ihr Gläubigen, sondern er sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und die Völker vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, der erste Aufruf, der im Koran kommt, der erste Aufruf ist gerichtet an die Menschheit. O ihr Menschen, dient eurem Herrn und demjenigen, der euch vor euch erschaffen hat. Das heißt, wenn man mit diesem Aufruf an die Menschen herantritt, dann zeigt das, dass es ein universeller Aufruf ist, Allah subhanahu wa ta'ala, nicht gerichtet an eine ledigliche Zielgruppe oder Glaubensrichtung, sondern an alle Menschen. Und wenn man das den Menschen erklärt und dann erst darauf zurückführt und erklärt, weil ich eben genau an das und an das glaube, deswegen verhalte ich mich so und so. Und deswegen bete ich 5-mal am Tag und deswegen faste ich, obwohl es vielleicht anstrengend ist, auf Essen und Trinken zu verzichten. Und deswegen ziehe ich mir den Hijab an und deswegen mache ich das und mache nicht dieses. Und erst wenn man das verstanden hat oder den Menschen erklärt hat, dann kann man erst erwarten, dass die Menschen vielleicht Verständnis dafür zeigen. Natürlich, wie wir bereits erwähnt haben, gibt es auch Menschen, die grundsätzlich offen sind. Die sind Atheisten, folgen keiner Religion. Du kannst ihm das aber trotzdem erklären und er sagt, ah ja, okay, verstehe ich. Ich glaube nicht daran, euch eure Sache, mir meine Sache. Aber es ist okay, wenn du das machst, es ist okay. Aber wichtig ist es für den Muslim, dass er die Diskussion immer wieder an die Basis zurückführt. Und das ist auch das, was aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, in der Da'wa, in dem Aufruf zu Allah azza wa jalla, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gefährten Mu'ad radiallahu anhu in den Jemen entsandt hat und ihn gesandt hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'ad in den Jemen entsendet hat und ihm gesagt hat, oh Mu'ad, du kommst zu den Leuten so und so, und so sollte das Erste sein, wozu du sie aufrufst, dass es keinen anbetungswürdigen Gott neben Allah gibt und dass ich sein Gesandter bin. Und dann sagt er, und wenn sie das verinnerlicht haben, das heißt, er stellt eine Chronologie dar, indem er sagt, etappenweise, und wenn sie daran glauben und wenn sie das verinnerlicht haben und wenn sie danach leben, wenn sie das verstanden haben, dann erkläre ihnen, es gibt 5 Pflichtgebete zur Tag- und zur Nachtzeit. Und wenn sie das verinnerlicht haben, dann dazu und dann dazu und dann so ging er die 5 Säulen des Islam durch. Das heißt, das, was wir entnehmen aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist, dass man immer wieder zur Basis zurückkehren sollte. Bei Meinungsverschiedenheiten, bei Diskussionen, bei, ich mag es, den Begriff Debatten zu nutzen, weil diese religiösen Debatten oftmals abgestumpft sind. Es geht darum, ich muss dich überzeugen, du überzeugst mich. Das ist nicht die Aufgabe, die man haben sollte, sondern die Aufgabe des Muslims ist es, auf diese Basis aufmerksam zu machen. Ich verhalte mich so oder ich praktiziere so oder ich mache das und das, weil das hier die Aussage ist, weil das hier meine Botschaft ist, weil das hier die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn man das gelernt hat, dann gilt es immer wieder zu sagen, die Basis steht immer über allen Verzweigungen, die es quasi gibt. Das heißt, das Fundament ist der Glaube an Allah und seinen Gesandten. Und daraus kommen verschiedene Wege, beispielsweise die Pflicht des Gebetes, Al-Hijab, dass man das macht, dass man jenes macht und so weiter und so fort. Wer aber die Basis nicht verstanden hat, der wird dir oftmals auch nicht zustimmen oder überhaupt deine Ansicht nicht verstehen, wenn es um diese gottesdienstlichen Handlungen geht, die man eben tagtäglich praktiziert.
إذن فالله تعالى شرع أحكاما أظهر الحكمة في بعضها وأخفى الحكمة عن بعضها علشان يستخرج من عبادة اسمها التسليم لأمر الله. مثلا الصلاة بيّن فيها الحكمة، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والنبي قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ والدرن يعني القذورات. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أيضا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يبقى بين هنا الحكم في قضية الصلاة والوضوء إلى آخره. كذلك في فريضة الزكاة أظهر الله لنا الحكمة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيضا فريضة الصيام بين فيها الحكمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك الحج بين فيه الحكمة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن هناك شرائع وأحكام أخفى الله فيها الحكم، من ذلك مثلا الطواف حول البيت الحرام. يجي واحد عنده شبه يقول لك ازاي بتمنعونا نطوف عند القبور للصالحين والاولياء وانتم بتطوفوا حوالين حجر مثلا، يعني صح؟ نقول له نعم نحن نطوف حوالين الحجر لان الذي امرنا هو الله، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فهل هناك نص عن الله او عن رسول الله يامرنا نطوف حوالين الاضرحه؟ لو كان لفعلنا، ما في، انما امرنا هنا. واخفى الحكم عشان يستخرج منا عباده اسمها التسليم لامر الله، لاني اعلم ربي انه العليم وانه الحكيم وانه الرحيم، فلا يشرع الا بعلم وحكمه ورحمه، اذا في ائتماري بامره رحمه وخير لي. كذلك الحجر الاسود ليه بقبله؟ لان النبي قبله فانا بقبل بتقبيل النبي. انت بقى بتقبل العتبات، هات لي دليل يقول بتقبيل العتبات وانا اول واحد يقبل. يروح لك عند الضريح ويمس ويبوس، صح كده؟ ويبوس بركاتك يا شيخنا، فين البركات؟ النبي قال لك كده؟ لا خلاص، ولو كان هذا جائزا لكان في قبر النبي اولى عليه الصلاه والسلام، ولا حسنا على ذلك وامرنا به. اذا نحن نفعل امورا اخفى الله فيها الحكمه وبنسميها الحكمه التعبديه. ربنا بيستخرج منا العبادة، بيستخرج منا الرضا والتسليم لأمره، لأنه الخالق يا أخي سبحانه، خلق فأمر انتهت القضية. ولذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما دام أمرك ما تقولش ليه يا أخي، قرب لك المسألة شوية. حتى في حياتنا، في حياتنا الطفل الصغير ده، شوف الولد الجميل ده نحسبه على خير، بنحفظه ويبارك فيه ويجعله صالحا مصلحا، يعرف أباه صح؟ أبوه يمسكه كده ويرميه في الهواء بيضحك ولا لا؟ ويلقفه وعايز تاني ويقول لك تاني وتالت وعاشر. ليه؟ لأن يعلم أنك الأب ولا يمكن أبدا يأتيه من قبلك الأذى، لأنك أرحم الناس به في الدنيا. تمام كده؟ بتروح أنت للطبيب ويدي لك حقنة وانت بتخاف من الحقن، بتعمل ايه؟ تاخدها ولا لا؟ لانك تعلم ان الطبيب يريد لك الخير، يريد مداواتك، او يقول لك لازم عملية جراحية هنفتح ما فيش لازم نفتح بالمشرط. حاضر يا دكتور. في بنج. في بنج هنخبرك. ماشي. وبتبقى مستسلم تماما. ليه؟ لعلمك ان الطبيب يريد لك ايش؟ طب ما بالك بالخالق. يعني رضيت هذا من المخلوق ولم ترضاه من الخالق سبحان الله. لما يأمرك ليه وعشان ايه وازاي؟ ما بنقولش كده للطبيب. او المتكلم ده عانيت فترة من المرض وكنت مستسلما. حقن ماشي. مناظير ماشي. اجهزة التنفس الصناعي ماشي. ممنوع التليفون ماشي. ممنوع تعمل كذا ماشي وماشي وماشي. ليه؟ لعلم ان الطبيب يداوي. وانا امرت بذلك تداوي عباد الله. فانا فعلت هذا مع المخلوق. اجي عند الخالق واقعد اعترض؟ يأمرني فاقول له ليه؟ يفرض الحجاب على المطلوب مش مقتنعة؟ وازاي احتجب وداري جمالي؟ الله اكبر. ايه اللي بيحصل في الامة ده؟ هذه قضايا خطيرة جدا جدا. فاذا انا لازم ارجع للاصل الاول. لان لو جاء الاصل خلاص هنسلم. تعدد زوجات بقى ماشي بضوابطه. حجاب ماشي لان الذي شرع ومن الله. لكن لو ما فيش الاصل ناقش بقى. ولم يقتنع ولم تصل يبقى اسمه مراء. والنبي نهانا عن المراء. قال انا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فرق بين الجدال وبين المراء. الجدال وصولا للحق مطلوب شرعا اللي بنسميه المناظر. وجادلهم بالتي هي أحسن. جدلت وأصلت ورجعت للأصل قال لك لا مش مقتنع. كيف؟ خلاص ممنوع. لأنك لو زدت بقى مراء والمراء منهي عنه لأنك لم تصل وهو لم يقتنع. خلاص بتعمل تعب نفسك ليه يا أبو عمر أنت بتسكت؟ ما أنا قلنا له ربنا قال والنبي قال والأدلة زمجرني. خلاص ستوب. أنا مش وظيفتك معك. أنا وظيفتي أبلغك الحق. ودي غيبة عن كثير من طلاب العلم والدعاء. هو معتقد لازم أقنعك بما عندي. لا أنا مش لازم أقنعك لكن لازم علي بلغك. ففارق بين البلاغ والإقناع. ليه يا أخي؟ كل الأنبياء اختلف عليهم الناس يا أخي. مش يختلفوا عليك أنت. ده عم النبي كفر ولا إيه؟ زوجة نوح كفرت. ابن نوح كفر. زوجة لوط كافرة. فأنت عاوز إيه بالظبط؟ أنا أبلغ الحق فقط. اللي سمعه اقتنع أنا أفرح بذلك لأني أرجو له الخير. ما اقتنعش هداه الله. لكن أنا ما تعبش نفسي. إن عليك إلا البلاغ بس. عشان كده بقول للطلبة دايما وظيفتك كداعي إلى الله في أمرين: تبليغ الحق وهداية الخلق. يبقى أنا ببلغ من أجل الهداية مش من أجل من أقنعك. الحق كذا قال الله قال النبي. خلاص مش داخل دماغك انت. يبقى العيب عندك مش عند اللي يبلغ. انت اللي عندك خلل في الفهم. انت اللي عندك خبيئة سوء. لان لو ليك خبيئة طيبة لهداك الله. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. الصدر من شرح يبقى انت فيك حاجة يعلمها الله عز وجل. لذلك قال نبيه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص هداية العون ليست لك يا رسول الله. انت ليك هداية البيان اللي هو البلاغ. ابو طالب ما اقتنعش ومات على الكفر. خلاص بس. ابو لهب ما اقتنعش ومات على الكفر. خلاص العباس دخل الاسلام. وصل كده لان الهادي مين؟ الله. اذن هناك احكام ظهرت فيها العلة واحكام ربنا اخفى فيها العلة عشان يستخرج منا ايه؟ التسليم لامره جل جلاله. لانه لا يأمر الا بخير ولا ينهى الا عن شر سبحانه جل جلاله. فلما يقول لنا المرأة إذا بلغت احتاجبت، يبقى خير ولا شر؟ خير، لأن الأمر مين؟ الله. لما يقول إذا توافر العدل لك أن تعدد بشرط ألا تبدد، نعم، إذا توافر العدل هتعدل بين اتنين، بين تلاتة، بين أربعة، وعندك قدرة صحية ومادية ولم تظلم، عدد مثنى وثلاث ورباع. طب ما عنديش القدرة على العدل، يحرم مش عارف تعيش واحدة ست واحدة وولادها وتروح تقول لي الجو، هذا بعيد عن الشرع، هذا بعيد عن الإسلام. الإسلام ضبط القضية لأنها على الإباحة وما هياش الأصل كما يزعم البعض، الأصل الواحدة، والتعدد رخصة إباحة عند القدرة وعند الحاجة. ما عندك قدرة، ما عندك حاجة، يكفيك امرأة عشان ما تعملناش مشاكل بعد كده وتيجي تهرب لنا على المسجد. يا واد مالك؟ والله يا شيخ بقى تعبت. ايه اللي تعمل؟ طب رايح ليه؟ ما دام بتتعب وما انتش قادر خلاص كده؟ فلازم تكون عندك. يعني العرب لما عددوا، العرب كان عندهم فحوله يا اخوه، انما الان بقى بتاكلوا فراخ بيضه و... يا راجل ده بيجي يصلي مش قادر يصلي وهو واقف، وشاب يقول لك عدت كتك الخبه تعدي، يسكت خليك مستور. والله يا اخوه العافيه ستر والابتلاء كاشف، هتتفضح ما تسكت. فهمت حاجه؟ الحمد لله. فلما الاسلام يشرع بيشرع بضوابط ولحكم، مش القضيه كده اهواء واراء، لا، وبعد كده يؤتى الاسلام من قبل البعض ويتهم الاسلام بسبب فساد فعل البعض، يروح يعدد فيبدد ويخرب بيوت ويضيع الزوجه الثانيه ويطلق ويخرب. طب ليه؟ ما كانت عندك ام العيال الطيبه النقيه، ليه وانت ما عندكش القدره؟ ليه بتعمل في نفسك كده وبعد كده يتمسح في الاسلام؟ الاسلام براء من هؤلاء. اعرف احدهم مزواجا، بس ايه بقى بتاع مزاج، يتجوزها شوي ويرميها ويخرب بيتها ويخرب بيت التاني. فإحدى الأخوات التي نالها الابتلاء من هذا قالت كنت أحسبه أخا فطلع فخا، ده مش أخ ده فخ. طب ليه السمعة السيئة دي وتتمسح في السنة والسنة منك براء، وتتمسح في القرآن والقرآن منك براء؟ شرط التعدد أولا قدرة صحية، في بعض الرجال عنده قوة لا تكفيه امرأة، فهل يقع في الزنا والحرام؟ لا، الإسلام فتح له باب الشرع بس مع شرط العدل المادي بقى. طب ما عنديش قدرة مادية، صوم ما تعديتش عليك بالصيام، وانا متزوج كتر من الصيام ما دام عندك قدرة في 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 الصحة وقوة، يبقى اكثر من الصيام يكبح لك الشهوة. لكن عندك الماديات وقدرة، اصل يا اخوة فتح بيت تاني مش سهل، البعض بيتعجل شهوة ولا يدري التبعات والعقبات. بيت تاني يعني اسرة، يعني بكرة في عيال، يعني بكرة في تعليم، في مدارس، في اطباء، في مرض، في علل، في 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 بيت. ما هيش العملية كلها تهدي شهوة وتجري، لا ما ينفعش. يا ولد انت اسمك ايه؟ عبايه. اتزوجت ولا لسه؟ ما لقيتش الاولى؟ يا راجل ربنا يكرمك ويزوجك. ففي التعدد شروط وضوابط عشان يكون وفق المنهج. يعدد مش هيبدد البيت الاولاني، بل بالعكس يكون اكثر رحمه بزوجته الاولى واولاده، وزوجته تعلم انه يريد ذلك لقدره معينه او لقوه فيه، فتقول لك حتى يريحني شويه اتفرغ لربنا ليلتين ولا حاجه. ما الزوجه العاقله كده عارفه ان زوجها عنده قوه في الناحيه دي فتعبها معاه، وهي تعبانه يا عيني تقول له بقول لك ما تروح ياخد اتجوز.
ريحني شوية وروح بقى وحتى تكفل امرأة أخرى أختي لنا في الله هاتها ربنا يكرمك مدام عندك القدرة خلاص كده فتبدأ هو ليلة وليلة يريحك ليلة بدل التعب ولا إيه تتفرغ لك يوم الليل وتظبطي أمورك مع ربنا وهكذا فده ده التعدد في الإسلام مش التعدد نبدد ونخرب وشهوة ونضيع ونظلم ونجور وناكل حقوق الناس وأموال الناس لا لا لا, لا. فاهم يا عودي فربنا يكرمك وتتزوج بقى ايه زوجة صالحة تعينك على أمر الدين والدنيا معه اللهم آمين. فإذا الإسلام لما بيشرع بيشرع بضوابط مش آراء وأهواء أبدا فلا ينسب للإسلام ما خالف ده خطأ فلان مش الإسلام الإسلام براء من ذلك. أعداءنا بينسبوا كل أخطاء المسلمين للإسلام عشان تشويه صورة الإسلام والإسلام براء من هذا كله. يبقى لازم نرد للأصل أولا إن آمن بالله وعرف الله سهل جدا بقى أي فرع يجيله يقتنع به لأنه يعلم أنه صدر عن الحكيم جل جلاله. لذلك قال فإن هم أطاعوك يعني بعد الأصل ده فبلغهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة عملوا بالصلاة فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم منك وليك هناخد منك أنت غني ندي لأخيك الفقير فبالتالي نحفظ مالك ونبارك لك فيه ونحفظ أخاك الفقير من الحسد والحقد من الاعتداء عليك لأن الفقير إن ظل فقيرا دون رحمة ممكن يتمرد ممكن ينساق ده جنبه غني طب نخرب له بيته مدام مش حاسس بينا عمال يغيب لي كل يوم العربية زي الشراب لون الشراب والنايم اللي جنبه مش لاقي ياكل طب ماشي هتجد تيجي تقوم الصبح تلاقي الفرد بتوع العربية مخرمين هتلاقي المراية مسروقة هتلاقي البطارية مسروقة اركب بقى يا عم براحتك الله وهكذا. فالإسلام لما بيشرع بيحمي المجتمع كله بيحمي مال المزكي ويرحم المزكى عليه ويهذب أخلاق المزكى عليه فلا حسد ولا حقد ولا جريمة وبيحفظ المجتمع ككل من الجريمة. فالمجتمع اللي بتتوافر فيه الزكاة مجتمع كله تراحم فكله حب وتماسك والاقتصاد يزيد والأمة تنتعش. إنما لما الأموال تروح للترفيه وأنا وإنت ورأسني يا جدع وفي أرض الحرمين ونجيب الراقصات الماجنات الفاسقات وننفق الملايين والمليارات يبقى أذنوا بحرب بقى وعقوبة من الله عز وجل أذنوا بالعقوبات لأن ده تمرد وإفساد في أرض الله وفي أطهر أرض أرض وطأتها أقدام رسول الله فهذا منكر لا نرضاه ونخشى العقوبات ونسأل ربنا ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ملايين تنفق على لعبة كرة القدم من الكافرين ويستضافوا في أرض الحرمين ويعيثوا في الأرض فسادا بكفرهم وفسادهم والأموال تنفق وأطفال المسلمين على أرض غزة يبادون ويموتون جوعا لا يجدون لقمة العيش ولا ثمن الدواء والأموال بتنفق في الباطل فهذا منكر لا يرضي الله والله يمهل ولا يهمل يمل للظالم فإذا أخذه لم يفلت لأنه عدل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم
so kommen wir, wie wir bereits vorhin erwähnt haben, wenn es darum geht, mit Menschen zu reden oder wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, wenn es um Diskussionen geht oder ähnliches, dass man diese immer zurückführen sollte zur Basis. Und die Basis ist der Koran und die Basis ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben vorhin den Hadith erwähnt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal in den Jemen entsandt hat und ihm gesagt hat, rufe die Menschen dazu auf, dass sie an Allah glauben und an mich als Propheten. Und wenn sie dir darin glauben oder darin folgen, dann sag ihnen, dass Allah ihnen die Gebete zur Pflicht gemacht hat. Und wenn sie darin glauben und dir darin folgen, dann sage ihnen, dass es eine Pflichtabgabe gibt von ihrem Vermögen und so weiter und so fort. Bis zum Ende der Aussage. Man sollte wissen, liebe Geschwister, und das ist auch wichtig für einen praktizierenden Muslim oder grundsätzlich für den Muslim wichtig zu wissen, wir haben eben darüber gesprochen, wenn man von Menschen angesprochen wird, beispielsweise auf die Kopfbedeckung, auf den Hijab oder auf das Praktizieren der Religion, dass man das immer wieder den Menschen erklärt anhand der Basis und ihnen dann die Weisheit erklärt. Das heißt, wenn man ihnen erklärt hat, warum man das tut, sprich grundsätzlich tut man es, weil man an Allah glaubt, weil man daran glaubt, dass Allah derjenige ist, der mich und dich erschaffen hat und weil es ein Gebot ist. Und dann kommt man erst zu den grundsätzlichen oder zu den weiterführenden Dingen, dass man ihnen die Weisheit dahinter erklärt. Und wichtig ist es zu verstehen, und deswegen ist die Religion des Islam auch die Religion des Islam, weil sie auch eine Art der Unterwerfung mit sich bringt. Und Unterwerfung im islamischen Kontext bedeutet Unterwerfung in Dinge, die man versteht, aber auch Unterwerfung in Dingen, die man vielleicht weniger nachvollziehen kann oder nicht versteht. Und das ist die Religion des Islam, dass man sich nicht nur die Rosinen rauspickt, sondern dass es eine vollkommene Unterwerfung in die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Wenn ich beispielsweise fragen würde, was ist die Weisheit hinter dem Gebet, dann könnten das viele beantworten, indem man sagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, wahrlich, das Gebet hält ab von dem Abscheulichen und von dem Schlechten, wahrlich, das Gebet ist verpflichtet zu einer festgeschriebenen Zeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die fünftäglichen Gebete sind wie wenn du fünfmal in einem Fluss eintauchen würdest, der von deinem Haus vorbeigeht, würde an dir etwas an Schmutz bleiben. Die Sahaba sagten, nein, es würde nichts bleiben. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, genauso ist das Gebet. Wenn ich fragen würde, was die Weisheit hinter der Zakat ist, dass man von seinem Vermögen den bedürftigen Menschen gibt, dann ist das auch leichter nachzuvollziehen, dass man dann sagt, es reinigt dein eigenes Vermögen, aber auch zur Unterstützung der Gesellschaft, der Wirtschaftskreislauf fließt, der Geldfluss geht voran, der Bedürftige muss nicht hungern, der Bedürftige bekommt von dem Reichen und so weiter und so fort. Aber auch in unserer Religion gibt es Dinge, die man nicht anhand dessen messen kann, wenn man sagen kann, ah, das machen wir, weil das die Weisheit dahinter ist. Und selbst die Weisheit, die nicht erkennbar ist, ist eine Weisheit an sich. Denn die grundsätzliche Weisheit liegt darin, dem Befolgen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Befolgen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn jetzt jemand fragen würde, warum umkreist man bei der Umrah oder bei der Hajj grundsätzlich, warum umkreist man die Kaaba beim Tawaf? Es gibt keine Erklärung in dem Sinne, dass man sagt, das macht man, weil das so und so so. Die einzige Logik, die dahinter ist, und auch wenn ich den Begriff Logik nicht mag, weil in religiösem Kontext muss nicht immer alles logisch erscheinen für den menschlichen Verstand, aber die Weisheit dahinter ist, weil es Allah so beschrieben hat und weil es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam so vorschreibt. Das war's. Es gibt keine Weisheit. Warum macht man 7? Warum nicht 5? Warum nicht 70? Warum die Kaaba? Warum in diese Richtung? Warum nicht in die andere Richtung? Es wurde uns so vorgelebt. Und und das Beste, was wir entnehmen, ist Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu hat den schwarzen Stein geküsst. Und er hat gesagt, wenn ich nicht gesehen hätte, oder er sagt folgendes, bei Allah, ich weiß, dass du mir weder Schaden noch Nutzen bringst. Er spricht diesen schwarzen Stein an. Er sagt, bei Allah, ich bin mir sicher, dass du mir weder Schaden noch Nutzen bringst. Aber hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet das gemacht hat, so hätte ich es auch nicht gemacht. Das heißt, hier erklärt uns Umar radiallahu anhu, dass die Weisheit an sich, die Hikma dahinter, nicht unbedingt greifbar im Sinne sein muss, dass wenn du das machst, das und das passiert oder ähnliches. Sondern manchmal ist die Hikma einfach nur die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Gebot Allah subhanahu wa ta'ala und die Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich möchte gar nicht, ich habe jetzt gesagt lediglich, das hört sich so, als würde man es klein ansehen. Selbst diese Weisheit ist eine gewaltige Weisheit. Derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die größte Weisheit, die dahinter steckt. Aber warum wir das erwähnen, ist einfach nur, dass man versteht, auch in der Religion des Islam, selbst wenn ich als praktizierender Muslim und du als praktizierender Muslim oder Muslima, dass es gewisse Dinge gibt, die, wenn du sie danach befragt wirst, dass man sie logisch erklären kann. Der Verstand kann das greifen, aber es auch gewisse Handlungen gibt, die vielleicht vom Verstand nicht genau greifbar sind, aber dahinter steckt eine Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, die der Mensch nicht unbedingt so greifbar haben muss. Wenn ich beispielsweise weiß, dass sie mir gut tut, dann ist das Grund genug. Wenn ich zum Arzt gehe und ich habe eine Krankheit und der Arzt sagt mir, ich muss dir diese Spritze geben oder ich muss dir 5 von diesen Spritzen geben oder ich muss dir 10 von diesen Spritzen geben, dann lasse ich es zu, auch wenn ich vielleicht jemand bin, der Spritzen nicht mag oder sich davor ekelt oder ich werde ohnmächtig oder es gibt ja solche Personen, die grundsätzlich, du brauchst nur die Spritze zu erwähnen und er bekommt schon Angst. Aber in dem Moment lasse ich es zu. Warum? Weil ich weiß, dieser Arzt hat das studiert. Der weiß genau, was ich brauche. Und auch wenn ich diese Spritzen hasse und diese medizinische Behandlung hasse, aber ich lasse sie über mich ergehen. Warum? Weil ich sage, er kennt sich aus und durch diese Behandlung werde ich meine Krankheit los. Das heißt, selbst wenn der Muslim bei einem Geschöpf Allahs dieses Vertrauen so loslassen kann und Dinge über sich ergehen lassen kann, die ihm vielleicht nicht angenehm sind, dann sollte es doch viel, viel gewaltiger sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt und so schließt sich der Kreis, wann lasse ich diese Spritzen im symbolischen Sinne auf religiöser Hinsicht auf mich zu oder wann lasse ich sie zu, weil ich oder wenn ich verstanden habe, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen Herrscher gibt, dass er mich und dich erschaffen hat aus einer Weisheit heraus und wir zurückkehren werden zu ihm, dieses Leben lediglich eine kurze Zeitspanne ist, lediglich ein Augenblinzen ist, aber dann auferstehen wird in die Ewigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich das verinnerlicht habe und wenn ich danach lebe und mich immer wieder daran erinnere, dann wird es mir leicht fallen, religiöse Gebote anzunehmen, auch wenn ich nicht direkt die Weisheit dahinter erkenne. Und selbst bei religiösen Geboten, bei denen ob sie die Weisheit erkennbar ist oder nicht erkennbar ist. Es gibt auch gewisse Dinge, die auch Voraussetzungen mit sich bringen. Und der Sheikh hat das Beispiel erwähnt, auch wenn die Zeit jetzt knapp ist, aber ich erwähne das Beispiel, weil es wichtig ist im islamischen Kontext, weil man vielleicht auch da oft danach gefragt wird. Und zwar ist es die Mehrehe, dass es einem muslimischen Mann erlaubt ist, 4 Frauen zu heiraten. Und bevor sich jetzt natürlich jeder freut und sagt, das wird jetzt ein spannendes Thema, es kommen Voraussetzungen auf einen zu. Das heißt, auch diese Thematik wird sehr, sehr abgestumpft behandelt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das aus einer Weisheit heraus erlaubt. Aber auch dafür gibt es verschiedene Voraussetzungen, die wichtig sind. Es geht nicht darum, dass man einfach nur sagt, ich heirate und der eine lässt sich scheiden und dann heiratet er wieder und dann heiratet er 2 und dann kommt er seiner Verantwortung nicht nach und ähnliches. Die Religion des Islam ist eine gerechte Religion. Und die Religion des Islam unterscheidet nicht, was die Gerechtigkeit angeht, an den Geschlechtern. Natürlich gibt es einen Geschlechtsunterschied und das ist auch gut so und das soll auch bleiben. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen und der Mann darf nicht unfair der Frau gegenüber sein und die Frau darf nicht unfair dem Mann gegenüber sein. Das heißt, derjenige, der eine Mehrehe anstrebt, sollte wissen, dass es verschiedene Voraussetzungen dafür gibt. Und der Grundsatz, und das ist das, was der Sheikh auch als seine Fatwa gibt, Grundsatz ist, mit einer Frau zu heiraten. Das ist der Grundsatz. Manche haben nämlich die anderen gesagt, nee, der Grundsatz ist 4, die eine ist die Ausnahme. Das sind die Hardliner. Aber der Sheikh sagt, der Grundsatz ist, eine Ehefrau zu haben und 4 ist die Ausnahme. Das heißt, wenn man beispielsweise finanziell Gesundheit, ich fange mal mit dem Gesunden an, man ist dazu in der Lage. Und der Sheikh sagt, ohne auf die Details jetzt einzugehen, aber man muss in der Lage sein. Es gibt manche Männer, der schafft es nicht mal, seinen Pflichten mit einer Frau nachzukommen. Und damit sind nicht finanzielle Pflichten gemeint, sondern damit sind gesundheitliche Pflichten gemeint. Die Frau hat auch Bedürfnisse. Und du siehst, dass der Mann dazu nicht in der Lage ist. Früher die Männer, wie der Sheikh erwähnt, das waren Männer gewesen. Das waren, Lididon lacht, ihr seht es, ne? Das waren Maschinen gewesen in jeglicher Hinsicht. Der war dazu in der Lage. Der kann heute Nacht hier sein, morgen Nacht hier sein und die Nacht darauf dort sein und er kommt überall seinen Pflichten nach. Ich gehe davon aus, dass es verständlich ist, was damit gemeint ist. Das Thema macht mich nervös, deswegen fehlen mir die Worte. Das heißt, man sollte wissen, was damit gemeint ist, liebe Geschwister. Man ist gesundheitlich dazu in der Lage. Du kannst es. Manche schaffen es nicht mal, eine Frau glücklich zu machen und er sagt, ich will eine Mehrehe. Das heißt, du bist gesundheitlich in der Lage und du hast einen gewissen Überschuss. Du bist so verankert, dass du viel willst. Und eine Frau kommt dem vielleicht nicht nach. Das ist immer noch kein Grund zu sagen, jetzt gehe ich direkt nochmal heiraten. Nicht falsch verstehen. Das heißt aber, ich bin gesundheitlich dazu in der Lage. Ich bin finanziell dazu in der Lage. Manche sehen das auch als zu klein an. Du Du hast quasi eine Wohnung mit deiner einen Frau und jetzt kommt eine Wohnung mit der zweiten Frau. Diese Wohnung, die zweite, für die muss Miete bezahlt werden. Für die müssen Nebenkosten bezahlt werden, für die muss eingekauft werden, für die muss renoviert werden. Dann hast du eine Frau, die hat gewisse Bedürfnisse, zeitliche, finanzielle, emotionale Bedürfnisse, dem musst du nachkommen. Dann, wenn Allah es euch erlaubt, kommen da Kinder. Und Autos und so weiter und so fort. Dann, wenn Kinder hervorkommen, haben diese Kinder
ein Telefon, iPhone. Und dann mit dem iPhone. Hat dann ein iPhone 14 und 15.
Handys und alle materiellen Dinge, die dazu kommen. Aber auch normale Dinge, wie wenn euch Allah Kinder gewährt, dann müssen diese Kinder irgendwann zum Arzt. Dann muss untersucht werden. Diese Kinder müssen untersucht werden. Diese Kinder haben Termine. Dann kommt die Schulbildung. Die Schulbildung muss finanziert werden. Das heißt, stell es dir nicht leicht vor, nur weil du ein bisschen viel an Lust hast, dass du dann sagst, das ist eine einfache Sache. Das heißt, man sollte wissen, dass es verschiedene Arten der Verantwortung gibt, die damit einhergehen. Und erst wenn all das gegeben ist, wenn all das gegeben ist und du bist fair, denn derjenige, der nicht fair ist, für den ist es verboten. Das heißt, du bist gerecht. Gerecht in jeglicher Hinsicht. Es gibt gewisse Arten der Gerechtigkeit, die man vielleicht nicht steuern kann, aber du bist gerecht, was deine Zeit angeht, was das Finanzielle angeht. Nicht, dass die eine Luxuswohnung hat und in deiner anderen Wohnung ist überhaupt nicht. Das heißt, man muss gerecht sein. Wenn all diese Dinge gegeben sind, dann ist es erlaubt, eine zweite Frau zu heiraten. Es gibt sogar, wie der Sheikh erwähnt, Schwestern, die vielleicht selbst sagen, das ist mir mit dem zu viel, der braucht noch eine zweite Frau. Ja, geh mal, tob dich mal, geh mal noch mal heiraten, geh mal eine zweite Frau heiraten, dass ich ein bisschen zur Ruhe komme, dass ich auch mal ein bisschen die Nächte für mich habe und dass ich, du hast was vor, dass ich auch mal ein bisschen Ruhe habe nachts, dass ich vielleicht ein bisschen Qiyam al-Layl machen kann oder wie auch immer. Auch das gibt es. Auch jetzt denkt sich jeder, wo gibt es solche Frauen? Aber erstmal solltest du der Mann dafür sein. Das heißt, liebe Geschwister, wir halten nochmal zusammen, um nochmal zu der Thematik zurückzukommen. Jegliche Diskussion zurückführen zu Allah und seinem Gesandten. Es gibt Arten der Ibadah, dahinter steht eine Hikmah. Es gibt Arten der Ibadah, dahinter ist die Hikmah, die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist Hikmah genug. Dann gibt es gewisse gottesdienstliche Handlungen. Dann gibt es Dinge, die erlaubt sind, wie beispielsweise der Mehrehe. Aber auch da sollte man gerecht sein. Der Sheikh hat dieses Beispiel erwähnt. Warum? Weil heutzutage viele Geschwister sich falsch verhalten. Wirklich. Nicht nur falsch den Nicht-Muslimen gegenüber und sie werfen ein falsches Licht auf den Islam, sondern auch innerhalb der muslimischen Community. Ja, die Schwestern, die vielleicht praktizierend sind, die motiviert sind für die Religion, dann kommen die zu einem solchen, ich will gar nicht Bruder sagen, aber zu einer solchen Person, die falsch mit dieser Schwester umgehen, die sie unfair behandeln, die sie ungerecht behandeln, die sie wie Dreck behandeln und dann sagen sie, das ist die Religion des Islam. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, man sollte wissen, sowohl innerhalb der muslimischen Community als auch außerhalb, deine Taten werden nicht an dir gemessen. Die Leute werden nicht sagen, der Islam ist gut, aber der ist so. Die Leute werden sagen, das ist der Islam. Seht ihr, was der Islam macht? Mehr Ehe und das und Haushalt, der kaputt gegangen ist und Personen, die psychisch kaputt gehen. Der Islam ist frei davon. Der Islam ist eine Religion, die perfekt ist, zu jeglicher Zeit anwendbar. Aber der Fehler ist oftmals, in der IT würde man sagen, ist es ein Anwenderfehler. Wir sind diejenigen, die es falsch kommunizieren, die es falsch leben, die falsch an diese Sachen herangehen. Und dann fügen wir der Religion des Islam oftmals mehr Schaden zu, obwohl wir denken, dass wir Gutes tun. Und das ist das Gefährliche an der Sache, dass man denkt oder von sich selbst ausgeht, man ist auf einem guten Weg, aber letztendlich ist man auf einem Weg der Irreführung. Diese Dinge sollte man verinnerlichen, liebe Geschwister, um dann im Endeffekt zu jemandem zu sein oder zu werden, der Gutes mit sich bringt und der Schlüssel zum Guten ist und der nicht Schlüssel zum Schlechten ist.
أختم اللقاء بأنه يمكن من خلال الفرع أن أصل بالمنكر للأصل. مثال مثلا ضربت تعدد الزوجات. يجي واحد بيعترض عليك في تعدد الزوجات. نقول له طيب. نناقشه من خلال الواقع الذي نعيش. نقول له وفق الإحصائيات أن عدد الرجال يفوق عدد النساء في العالم ونضرب مثلا بدولة زي أمريكا هذه الإحصائيات العلمية تقول أن عدد الرجال بالنسبة لعدد النساء 160 من الرجال مقابل 100 من النساء. يبقى أنا عندي 60 امرأة بلا رجل، تمام؟ لو عندي 160 رجل قدامهم 100 إيش؟ امرأة. يبقى أنا عندي عدد النساء 160، الرجال 100، يبقى أنا عندي كم امرأة بلا زوج؟ 60 امرأة. كلام جميل. 60 امرأة بلا زوج، إما أن يؤدي ذلك إلى الانحراف والبغاء وانتشار الزنا والفجور، وده سبب من أسباب تدمير المجتمعات، وإما أن تنتشر الخليلات باسم الصديقات فتختلط الأنساب وتدمر المجتمعات، وإما أن يأذن الشرع في تعدد الزوجات فتكون الرحمة للجميع. فأيهما أفضل؟ انتشار الزنا والبغاء والدعارة وانتشار الخليلات والصديقات في الحرام، أم الباب الشرعي الذي يحفظ للمرأة كرامتها ويحفظ لها عزتها ويحفظ للمجتمع منزلته؟ إذن التشريع في الإسلام دليل حكمة ورحمة وعدل، فممكن من خلال الفرع ده ناخده لإيه؟ للأصل برفق وبلين. هذا عن تقديم الأصل على الفرع. أختم أيضا بمسألة يسيرة، عندما تناظر مع المسلمين بقى قبل المناظرة لازم تحدد الأصول اللي هنرجع لها. نقول له هتناظر، نعم، يبقى نرجع للقرآن ونرجع لصحيح السنة ونرجع لإجماع الصحابة، موافق؟ يبقى أي مسألة نختلف نرجعها لإيه؟ للقرآن، نرجعها للسنة، نرجعها للإجماع. إن فعلنا ذلك انضبطت المناظرة. يقول لك لا أنا ماليش أصول أرجع له، ما تناظرهوش، ما ينفعش يناظر، هذا مراء وجدال. فلابد أن نحدد الأصول التي نرجع إليها عند نزاعنا وعند خلافنا، والفهم يكون فهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من أئمة الدين المعتبرين في مسائل الاجتهاد اللي مصدرها، أو مسائل الخلاف اللي مصدرها اجتهاد، حتى نضبط الأقوال. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إخوة الإيمان والإسلام.
Der Sheikh hat kurz erwähnt, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wir haben vorhin erwähnt, dass man bei jeder Meinungsverschiedenheit zurückkehren sollte zur Basis, die zusammengestellt ist aus dem Koran, der Sunna und dem Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt natürlich auch Dinge, zu denen man nicht unbedingt zum Konsens zurückführen muss oder zum Koran und der Sunna, wie am Beispiel der Mehr-Ehe, welche wir erwähnt haben. In jeglicher Hinsicht wird es auch da Argumente geben, die nicht unbedingt religiösen Ursprungs sein müssen. Wie beispielsweise, wenn man sagt, dass die Anzahl der Frauen grundsätzlich an der Bevölkerung prozentual höher ist als die der Männer und dass es immer noch in so vielen Ländern so viele Frauen gibt, die quasi gar nicht die Möglichkeit hätten zu heiraten. Es gibt prozentual mehr Männer, prozentual mehr Frauen, als es Männer gibt. Und dass man ebenfalls auch Dinge erwähnt, wie sie heutzutage gang und gäbe sind, wie beispielsweise, dass es sich immer mehr eingelebt hat, dieses Fremdgehen, dass man es immer mehr eingelebt hat, diese Affären zu haben und so weiter und so fort. Mit solchen Argumenten kann man solchen Menschen auch greifbar machen. Nicht, dass wir sagen, dass wenn es der Islam nicht geboten hätte, dass es dann ein Aufruf wäre, illegale Affären oder fremd zu gehen, sondern das einfach nur, um es den Menschen in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen greifbarer zu machen und es ihnen ein bisschen besser zu erklären. Auch wie der Sheikh erwähnt hat, wenn man mit Menschen diskutiert, sollte man, wie wir bereits jetzt mehrfach erwähnt haben, immer sagen, du, ich handle so raus, weil bei mir die Basis ist der Koran und die Sunna, das sind meine religiösen Bücher, das sind meine religiösen Angelegenheiten, aus die diese Dinge hervorgehen, über die wir hier diskutieren. Wenn es eine Person ist, die komplett ignorant dem gegenüber ist und das gar nicht erst annehmen möchte oder verstehen möchte, dann macht auch ein Diskutieren oder Debattieren mit solchen Menschen oftmals keinen Grund. So viel zum heutigen Vortrag. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch und Vergebung.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنجاوب في عجالة عاجلة بس كده الأسئلة الوردة عبر البث، ثم نكون مع الحضور. طبعا مش هنترجم الأسئلة لديك الوقت، هناخدها كده سريعا يجوز أو لا يجوز، لأن في أسئلة من الدرس السابق لده كمان أرجعناها لدرسكم، هناخدها سريعا كده. أخونا إبراهيم عبيد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، آمين. هل يجوز الدخول إلى مطعم يقدم فيه المنكر كالشيشة مثلا؟ الإجابة لا يجوز، لأنه إعانة على الباطل، ووجودك في مكان المنكر منكر، وأنت مطالب كمسلم بإنكار المنكر وعدم الجلوس في أماكن بها المنكر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: وإنكار القلب المفارقة لمكان المعصية، ما تجلس في مكان في معصية. يقول أيضا: صاحب المطعم الذي يقدم منكر عنده مطعم آخر يقدم فيه الطعام فقط، هل يجوز الدخول إليه؟ لا حرج، مدام المطعم خالي من المنكرات ولا يقدم إلا الحلال الطيب فلا حرج، وهذا ليست من إعانته، إنما إعانته تكون في المكان الذي يبيع فيه المنكر فلا تدخل. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، آمين. حكم ذكر موقف حدث معي، هل تعتبر غيبة لو أني تشاجرت أنا وشخص ثم أخبرت صديقي بالشجار والكلام الذي حصل بيننا، هل تعتبر غيبة؟ لا شك إن كان في الكلام ما يسوء الطرف الآخر لا يجوز لك أن تغتابه حتى وإن كان في شجار، إلا باب واحد، باب الاستفتاء في مثل هذه المسألة، يعني تطلب من عالم يفتيك في كيفية التعامل مع من أساء، فلابد أن تخبر، أما لغير ذلك فلا، ويعد هذا من الغيبة فانتبه. إيميل بعنوان RZ يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. نسمع كثيرا من السلف قصص عن أشخاص أتقياء من شدة إيمانهم وحسن توكلهم وثقتهم بالله، يستطيعون المشي على الماء أو السفر فقط بقول بسم الله والتوكل على الله، هل هذه حقا بعض الكرامات؟ الكرامة لابد أن تكون مثبتة، لكن لا تكون سماعا دون يقين، لأن كثير من تلك الروايات باطلة ويذكرها المتصوفة وغيرهم، وهذا من الباطل فلا يصدق مثل هذا، إنما كرامة الصالح تكون في تفريج كرب، في إنقاذه من آفة إلى آخره. ولذلك قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم، علق بالشرطية، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أقواله وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يقول لك مثلا فلان مات والنعش بتاعه طار، حمله الشياطين والجن حتى يفسدوا دين الناس، فيقول لك ولي يعملوا له قبر ويطوفوا حوالين منه. نعم، فهذا كله. فإذا مسألة الكرامات هذه، أولا صاحب الكرامة لا يخبر بكرامته، إن كان صالحا لا يخبر، لأنه بينه وبين الله عز وجل، مش يجي يقول لك أنا كنت بمشي على المية ولا أنا طرت في الهواء. زي أذكر بعض إخواننا هداهم الله اللي هم في جماعة اسمها التبليغ والدعوة دول، فوقف واحد بيحكي في المسجد يقول لك: والله يا جماعة من ضمن الكرامات إن احنا كنا مسافرين مسافة 1000 كيلو، في نص الطريق السيارة فرغت تماما من الوقود، ما في نقطة بنزين، قلنا بسم الله يلا مشي بينا 500 كيلو تاني بدون بنزين. طبعا هذا يعني كلام خرافات، وهذا كذب ودجل على الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل ربط قانون الدنيا بأسباب، فأنت كده بتعطل الأسباب وتعطل التوكل على الله، فهذا كله التوكل مرتبط بأسباب يا أخي. فلا يلتفت لمثل هذه الأمور التي تبث في بعض كتب من سلف من الصوفية وغيرهم، دي كلها خرافات وأباطيل وأكاذيب فيها تلبيس على عامة الناس، فينتبه لذلك إلا ما ورد بخصوص الدليل أو النص. ورد النص خلاص انتهت القضية. قصة سليمان مع عرش بلقيس، قال الذي آتيناه الكتاب: أنا آتيك، الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. هذا ورد بالنص خلاص. أخونا محمد أبو جنة مرحبا يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، آمين. جنة وأحمد بيسلموا على الله، سلمهما الله وأقر عينك بهما وجعلهما صالحين مصلحين، اللهم آمين. بيقولوا: إن شاء الله أم جنة تكون بالسلامة، آمين يا رب، ربنا يشفيها وعافيها ويصلها أمورها. إن شاء الله سيرزقنا الله بفتاة نستأذن حضرتك نسميها جنات. نعم، لا حرج في اسم جنات بصيغة الجمع أو جنة بصيغة المفرد، لأن هذه الأسماء على سبيل التفاؤل وليست من باب التزكية، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، أمين. يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نقول عندما يمر الرجل أمام المصلي أنه ينقص من أجر، وما ذنب المصلي؟ لأن المصلي سوف ينشغل بمروره، هذا الانشغال نقص من الصلاة. تخيل أنت بتصلي كده، واحد عدى قدامك هتنظر له، هتلتفت له، هيشغلك عن القراءة، هيشغلك عن التسبيح، فهذا كله يعد إيه؟ نقصا في صلاتك. إيميل بعنوان مجهول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، غفر الله لنا أمين يا رب ولكم أمين. أذهب أنا وأبي إلى صلاة الجمعة، فأبي يصلي في الصف الثاني وأنا أتقدمه إلى الصف الأول ابتغاء الأجر، فهل يجوز هذا الفعل يعني لكوني أتقدم على أبي؟ إن كان كذلك معروف أن بالنسبة للصلاة والصف الأول النبي قال لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لا أتوهما ولو حبوا، وفي رواية فإن لم يرد إلا أن يقترع فليقترع. يعني إذا كنتم اثنان، إذا كنتم اثنين ودخلتم إلى المسجد فوجدتم الصف به مكان واحد فقط الصف الأول، اعملوا قرعة من يأخذ هذا المكان. لكن في حال الأب الآن نفضل أن تقدم أباك، لأن ده من باب البر. ولذلك العلماء عندما تحدثوا عن الأب قال لك حتى إذا مشيت مع أبيك لابد أن تتأدب في مشيتك، فإن كان بليل تمشي خلفه حرصا عليه من الآفات، الدنيا ليل وماشي في طريق تمشي خلف أبيك، ليه؟ حفاظا على الأب من أي آفة تأتيه من الخلف. وإن كنتما في النهار فتمشي قريبا منه ولا تتقدمه، ما تمشيش قدام أبوك أبدا، عيب في أدب، وهكذا. فكذلك في الصلاة عليك أن تؤثر أباك بالصف الأول من باب البر، وهكذا، والله أعلى وأعلم. فإن صليت في الصف الأول فلا بأس ولا حرج، لكن احنا نتكلم عن كمال البر، عن كمال البر. نعم، الله يحفظكم. يقول أيضا كذلك الصلاة هناك أناس يصلون أمام الإمام في الطابق السفلي من المسجد في صلاة الجمعة، السؤال هل إن لم يكن هناك واسع؟ نعم يجوز عند الحاجة، يجوز أن يتقدم المأموم الإمام عند الاضطرار وعند ضيق المكان وعدم، لأن التقدم في الأصل أنه يكره، يكره ولا يؤثر على صحة الصلاة، فعند الضيق وعند الحاجة فلا بأس ولا حرج. أخونا سعيد بن هك، مرحبا حبيبي، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين رب وإياك، ما الجمع بين قوله تعالى فإذا هي حية تسعى وبين قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين؟ ومما لا يخفى عليكم أن الحية جنس الأنثى والثعبان من جنس الذكور. أحسنت السؤال. الجمع بين الآيتين معرفة السياق، فسياق الأولى في باب بيان الآية وكانت لموسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، أما الثانية كانت التخويف وإدخال الرعب على قلب فرعون. فالحية تطلق على الثعبان الصغير، دي الحية صغير كده والأنثى ماشي كده، إنما الثعبان يطلق على إيه؟ على العظيم الضخم. فلما كان وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية، مش صعبان هنا، لأن المقام مش مقام تخويف لموسى، ده مقام آية ومعجزة. إنما لما راح لفرعون بقى فإذا هي ثعبان مبين، عشان عايزين نخوفه، عشان كده قالوا بال على نفسه عندما رآه إلى آخره. فإذا نفرق بين المقامين، مقام آية وإعجاز وتخفيف عن موسى وتقوية لقلبي وتثبيت، وبين مقام إرهاب وتخويف لفرعون، والله أعلى وأعلم. أخونا حسن اليوسف، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هل يغفر لنا الله صغائر الذنوب بدون التوبة والكبائر لا يغفرها؟ أحسن، الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة بشروطها، أما الصغيرة إن أتيت بالفرائض واجتنبت الكبائر تغفر لك الصغائر، لكن ليس معناه الإصراف في الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة، ودي في ناس بتغفل عن الحكم ده. النبي قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، فلا تتهاون بذلك،
إنما الصغائر المتفرقة ما دمت قد اجتنبت الكبائر، ما دمت حريص على الفرائض فتكفر، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ما بينهما، يعني صغائر متفرقة دون إصرار. ويعني مثلا واحد يعتاد على صغيرة بس مصر لا يتركها أبدا، نقول له تحولت إلى كبيرة بإصرارك فانتبه، فلا بد لها من توبة بقى. إنما الصغائر المعتادة البسيطة كده تغفر باجتناب الكبائر وتغفر بأداء الفرائض، والله أعلى وأعلم. انتهت.